Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Wenn wir auf die Menschheitsgeschichte ein bisschen zurückblicken und uns die Frage stellen, wer waren die grausamsten Herrscher, die es gegeben hat? Welche Männer kommen als, oder euch als erstes in den Sinn, wo ihr denkt, boah, die haben mit ziemlich großer Bösartigkeit regiert? Je nachdem, wie ihr euch für Geschichte interessiert, fallen da verschiedene Namen ein. In der jüngeren Geschichte kennen wir vielleicht Männer wie Adolf Hitler oder Josef Stalin, die jeweils für mehrere Millionen Tote verantwortlich sind. Wenn wir ein bisschen weiter zurück in der Geschichte gehen, stoßen wir zum Beispiel auf Ivan der Schreckliche oder auch Genghis Khan. Und eins hatten diese Männer alle gemeinsam: sie hatten einen unersättlichen Hunger nach Macht. Und wenn sich jemand ihren ganzen Plänen oder Zielen widersetzt hat, dann mussten diejenigen mit dem Leben dafür bezahlen. Und sobald wir heutzutage auch den Begriff Herrscher hören, verbinden wir immer was Negatives, oder in den meisten Fällen was Negatives oder Böses. Wir denken vielleicht immer an irgendeinen blutrünstigen Tyrann. Aber anhand unseres Bibeltextes, den wir heute Morgen anschauen wollen, werden wir feststellen, dass der Befehl zu herrschen etwas ist, was Gott zu Beginn der Schöpfung den Menschen angeordnet hat. Und ich kann direkt vorneweg sagen, dass das von Gott verordnete Herrschen nichts mit dem zu tun hat, was die bösartigen Tyrannen, die wir gerade eben kurz vor Augen geführt haben. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem sechsten Schöpfungstag beschäftigt, mehrfach, und uns die Frage gestellt, was heißt es, ein Abbild Gottes zu sein? Wir kommen heute zum dritten Teil dieser kleinen Miniserie über den Menschen als ein Abbild Gottes. Und der Titel der Predigt lautet: Gottes Abbild, um zu herrschen und zu genießen. Gottes Abbild, um zu herrschen und zu genießen. Und das Ziel von der Predigt ist es, dass wir diesen Auftrag des Herrschens oder auch des Verwaltens, dass wir den verstehen und dass wir die von Gott gegebene Verantwortung in unserem Leben zu seiner Ehre anwenden. Ziel ist, dass wir den Auftrag verstehen und die von Gott gegebene Verantwortung in unserem Leben zu seiner Ehre anwenden. Bevor wir aber näher in den Text eintauchen, will ich uns noch mal ein bisschen den großen Kontext in Erinnerung rufen. In den letzten Monaten haben wir jeden einzelnen Tag der Schöpfung uns vor Augen geführt. Und in den Tagen 1 bis 5 erschafft Gott Stück für Stück das Universum. Am Tag 1 existiert es oder schafft er das Rohmaterial. Aus dem Nichts, ex nihilo, schafft Gott Zeit, Raum und Materie. Die Erde ist am ersten Tag noch mit Wasser überflutet, aber Gott schafft schon das Licht. Am zweiten Tag trennt Gott die Wasser und macht eine Ausdehnung. Am dritten Tag lässt Gott in dieser Ausdehnung aus dem Wasser einen Kontinent emporsteigen. Gott trennt Land und Meer. Und anschließend bedeckt er die Erdoberfläche mit einem Mantel von Gras, Sträuchern und fruchttragenden Bäumen. Am vierten Tag dann schafft Gott Sonne, Mond, die unzählbare Zahl der Sterne und setzt sie in die Ausdehnung. Am fünften Tag schafft Gott die Tiere im Wasser, die Vögel in der Luft. Es wimmelt nur so von Tieren und am Tag 6 auch die Landtiere. Und es ist so faszinierend, wie Gott vorgeht. Tag für Tag füllt sich dieser Raum, den Gott geschaffen hat, mit Leben. Gott spricht und es wird. Allein durch sein mächtiges Wort entsteht eine so wunderbare und faszinierende Vielfalt an Geschöpfen. Und am Tag 6 erreicht dann Gott seinen Höhepunkt. Alles, was bis dorthin geschaffen wurde, war nur Vorbereitung für diesen Moment. Weil der ganze Lebensraum war für das Kostbarste, was noch kommen sollte. Ich rufe euch dieses Bild in Erinnerung, das Matthias gebraucht hat, wie ein Juwelier, der sein Meisterstück auf einen Samthintergrund hinlegt, die Lampen richtig platziert. So hat Gott bis jetzt alles vorbereitet. Und jetzt kommt an Tag 6 sein Meisterstück, dass der Mensch als Abbild Gottes. Gott präsentiert sein Meisterstück, und zwar sein Abbild. Und dieses Abbild steht in drei verschiedenen Beziehungen. Einmal ist es in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, das haben wir im ersten Teil angeschaut. Dann in der Beziehung der Menschen untereinander, das haben wir letzte Woche gesehen. Und die dritte Beziehung ist die Beziehung des Menschen zur Schöpfung. Wir durften sehen, dass Gott dem Menschen als sein Abbild Persönlichkeit, Eigenschaften und einen Wert gibt. Gott hat den Menschen für Beziehungen geschaffen. Gott hat dafür ganz speziell zwei Geschlechter vorgesehen, Mann und Frau. Vollkommen gleich in ihrem Wert, aber unterschiedlich in den Rollen, die sich in der Ehe wunderbar ergänzen. Und wie gesagt, heute wollen wir uns mit der letzten Beziehung des Menschen als Gottes Abbild anschauen, die Beziehung zur Schöpfung. Gottes Abbild, um zu herrschen und zu genießen. Schlagt mit mir gerne eure Bibeln auf. Wir lesen den Abschnitt aus 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Der Mensch erhält hier den Auftrag, von Gott zu herrschen, und kriegt auch gleichzeitig die Möglichkeit, alles das, was Gott geschaffen hat, zu genießen. Das ist auf der einen Seite Verantwortung, die wir vor Gott tragen, diesem Auftrag nachzukommen, aber es ist auch ein Privileg, das zu sehen und zu genießen, was Gott geschaffen hat. Wir werden uns zuerst mal anschauen, was es bedeutet, als Gottes Abbild zu herrschen. Und es ist der erste Punkt der Gliederung, der auch heute den größten Teil der Predigt einnehmen wird. Du bist Gottes Abbild, um zu herrschen. Du bist Gottes Abbild, um zu herrschen. Der Abschnitt, den wir jetzt eben durchgelesen haben, den ganzen sechsten Schöpfungstag, da macht oder wird sehr deutlich, dass Gott am Handeln ist. Der allmächtige Gott handelt. Schaut mal in den Text, wo wir sehen, weil bis auf Vers 30 beginnt jeder Vers mit und Gott. Vers 26 und Gott sprach, 27 und Gott schuf, Vers 28 und Gott segnete, Vers 29 und Gott sprach und Vers 31 und Gott sah. Der allein wahre Gott ist hier am Werk und ordnet an, was seine Geschöpfe tun sollen. Vers 26 liest sich wie so ein Protokoll von der Besprechung der Dreieinheit. Es wird darüber gesprochen und festgelegt, was das Abbild Gottes tun soll. Vers 27 macht dann deutlich, dass das umgesetzt wurde, was besprochen wurde. In Vers 28 folgt dann der Segen über die geschaffenen Abbilder Gottes und Gott gibt diesen Auftrag. In Vers 29 und 30 macht Gott dann seine Absicht deutlich, wozu er auch Gewächs geschaffen hat. Und in Vers 31 zieht er dann ein Fazit und bewertet die Schöpfung. Wir starten mit Vers 28, der mit dem Satz startet: Und Gott segnete. Was bedeutet nochmal dieser Segen? Wir haben letzte Woche gesehen, der Mensch soll das tun, wozu er geschaffen wurde. Die Erde mit weiteren Abbildern Gottes füllen und über sie herrschen. Aber dafür braucht er auch die Gunst Gottes. Und das bedeutet Segen, in der Gunst Gottes das tun, wozu der Mensch geschaffen ist. Das ist Segen, in der Gunst Gottes das tun, wozu der Mensch geschaffen ist. Und nachdem Gott sie segnet, kommt dann dieser direkte Befehl, Vers 28, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das sind die ersten Imperative, Befehle, Gebote, die Gott an Menschen richtet. Und ganz besonders an Mann und Frau. Sie halten diesen Auftrag als Team. Und es sind die ersten 5 Imperative und dann gleich 5 Stück auf einmal. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht die Erde euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels und alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. 5 Befehle, die Gott den Menschen gibt. Und die ersten 3, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde, die kommen uns bereits bekannt vor. Schaut mit mir in den Vers 22 von 1. Mose 1, Vers 22, wo er sagt: Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Gott hat bereits am 5. Tag diesen Auftrag gegeben. Gott hat diesen Auftrag an seine Geschöpfe gegeben. In dem Fall sind es Meerestiere im Wasser und auch die Vögel auf der Erde. Aber diesen Auftrag gibt er dann jetzt auch in unserem Text an die Menschen. Und unsere Ureltern kriegen hier den Auftrag, sich zu vermehren. Ab 1. Mose 4 sehen wir, da kommen wir dann noch dazu, wie dieser Auftrag umgesetzt wird. Die Erde hat angefangen mit 2 Menschen, die Gott geschaffen hat. Aus diesen 2 Menschen entstehen dann ganz viele. Es kommt die Sintflut, es bleiben nur noch 8 Menschen übrig. Aber Gott wiederholt diesen Befehl nach der Sintflut und sagt zu Noah: Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Es hat so weit geführt, dass wir heute 8 Milliarden Menschen auf der Erde sind. Sollen wir deshalb aufhören damit? Nein. Das Prinzip, das Leben zu erhalten, geht auch heute noch für uns. Wir sind heute immer noch Abbilder Gottes und Gott will, dass wir weiterhin dieses Leben erhalten. Und auch wenn wir als Abbilder Gottes durch die Sünde ruiniert sind, tragen wir es weiterhin. Ich erinnere uns an 1. Mose 5, Vers 3 oder auch an 1. Mose 9, Vers 6, wo Gott jeweils sagt: Und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Oder 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Der Mensch wird selbst nach dem Sündenfall immer noch als Abbild Gottes bezeichnet. Und Gott hat den Menschen auch dazu befähigt, diesen Auftrag hinterherzukommen. Wie lautet der Auftrag? Was hat Gott am Anfang getan? Er hat am Anfang gesagt, er segnete sie. Und dann kommt der Auftrag. Wir wissen, dass es, um diesen Auftrag überhaupt erfüllen zu können, braucht es 2 Menschen. Und dafür hat Gott die Ehe von Mann und Frau geschaffen. Sie gibt den Rahmen dafür, dass Menschen sich vermehren können. Wenn Mann und Frau physisch eins werden, miteinander schlafen, können sie weitere Abbilder Gottes zeugen. Dabei haben wir in der Schrift keinerlei Vorlagen oder Vorgaben für Ehepaare, wie viele Kinder sie bekommen sollen. was auch impliziert, dass Verhütung nicht verboten ist. Aber leider führte auch der Sündenfall dazu, dass der Mensch sich nicht mehr an diesen geschützten Rahmen der Ehe halten soll oder hält. Die Sünde führt dazu, dass der Mensch sich nicht mehr daran hält, was Gott gesagt hat. Und die ganze Gesellschaft um uns herum rebelliert unter der Leitung Satans gegen dieses Prinzip von Ehe und Familie. Die Sünde verblendet den Menschen. Und auch selbst wenn heute noch Kinder gezeugt werden, dann ist es oft nicht so, dass sie denken, okay, gut, ich mache das, weil Gott es geboten hat. Vielleicht machen sie es so, weil sie es halt irgendwie so gehört. Sie wünschen sich den Segen durch Kinder oder sie wollen auch in den Kindern Erfüllung finden. Das sind oft Gründe, warum Menschen heute Kinder in die Welt setzen. Aber es geht nicht mehr darum, dem Auftrag Gottes gehorsam zu sein. Weiterhin haben auch die Folgen des Sündenfalls, wie Krankheiten und so weiter, dazu geführt, dass Paare unfruchtbar sind. Und leider entscheiden sich auch einige bewusst gegen Kinder, weil sie dann sagen, okay, ich kann meine Karriere nicht verwirklichen. Ich empfinde sie irgendwie als störend. Und im schlimmsten Fall wird diese Rebellion an die Spitze getrieben, wenn man in einer homosexuellen Beziehung lebt, aus der gar keine Kinder entstehen können. Und auch hier wird deutlich, Homosexualität ist eine direkte Verweigerung dieses Gebots Gottes. Und wenn es auch noch so schlimm ist und die Sünde und die Gesellschaft um uns herum diesen Auftrag vollkommen falsch verstehen, bleibt dieses Prinzip Gottes weiterhin erhalten. Psalm 127, Vers 3 sagt es, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Gott hat Familie ins Leben gerufen und Gott will, dass diese Familie weiterhin erhalten wird. Und Schrift macht uns deutlich, dass wir Leben weiter erhalten sollen. Und dass Gott derjenige ist, der uns auch wirklich alles zur Verfügung stellt und uns dazu befähigt. Das sind die ersten drei Imperative, die Gott hier gibt, dem Auftrag, sich zu vermehren, die Erde zu füllen, das Leben zu erhalten. Und dann kommt die Aufgabe, sie sich untertan zu machen und darüber zu herrschen. Und um diesen Punkt nochmal deutlich zu machen, wiederholt Mose nochmal, über wem der Mensch alles steht. Schaut mit mir in den Vers 28. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das genau beschreibt die Beziehung, die der Mensch zur Schöpfung hat. Und ich erinnere nochmal daran, was Gott am Anfang gesagt hat, und Gott segnete sie. Es gilt auch hierfür. Dieser Auftrag, den Teil des Segens Gottes ist, braucht es die Gunst Gottes, um das so auszufüllen, wie Gott das gewollt hat. Was heißt es aber nun, sich die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen? Das hebräische Wort, was hier gebraucht wird, kavash, sagt uns, dass der Mensch die Ressourcen der Erde erforschen, ihr Land kultivieren und ihre verborgenen Schätze abbauen soll. Die Ressourcen der Erde erforschen, ihr Land kultivieren und die verborgenen Schätze abbauen soll. Es geht nicht nur um Pflanzen, Land oder Tiere, wir dürfen auch selbst an die menschliche Existenz denken. Der Mensch ist dazu berufen, alle Möglichkeiten, die er hat, die in der Natur zu finden sind, zu erforschen und weiterhin zu entwickeln. Das ist auf der einen Seite die Landwirtschaft, der Gartenbau, die Tierhaltung, aber auch die Wissenschaft, Technologie und Kunst. Und deswegen bezeichnet man das auch gerne als den kulturellen Auftrag. Der Auftrag, eine Kultur zu entwickeln, die Gott verherrlicht. Der Auftrag, eine Kultur zu entwickeln, die Gott verherrlicht. Das genau bedeutet es, sich die Erde untertan zu machen. Das andere Verb, was er dann als fünftes benutzt, wird in den deutschen Übersetzungen oft als herrschen oder immer als herrschen mit herrschen übersetzt. Und herrschen bedeutet hier regieren, weil der Mensch ist der König der Erde. Gott macht hier deutlich, dass der Mensch in der Rangordnung über den Tieren steht. Der Mensch steht auf eine gewisse Art und Weise im Mittelpunkt der Schöpfung. Und die anderen Geschöpfe sind dazu da, dem Menschen auch zu dienen. Und wie gesagt, es geht hier nicht um irgendeine böswillige Herrschaft. Hier gab es noch keine Sünde. Gott hat gesagt, dass der Mensch regieren und herrschen soll. Wie Adam das gemacht hat, das werden wir gleich in dem Beispiel sehen. Wir wollen uns erstmal die Frage stellen, wie kann das praktisch aussehen oder wie hat Adam das ausgeübt, dass er sich die Erde untertan gemacht hat? Wenn wir in den größeren Kontext schauen, schlag gerne Kapitel 2, Vers 15 auf. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Wo Gott sagt, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das ist sich die Erde untertan machen. Das war ein ganz praktisches Beispiel dafür, für Adam, wie er das ausüben soll. Adam soll den Garten Eden bebauen und bewahren, zusammen mit seiner Frau. Weil am Anfang von Kapitel 2 wird deutlich, dass es keine Sträucher oder Kräuter gewachsen waren, weil noch keiner da war, um es zu bebauen. Und jetzt ist Adam da und er kriegt genau diesen Auftrag. Er soll die Erde bebauen und bewahren. Obwohl der Garten perfekt war. Es hat dem Garten da nichts gefehlt. Weil Gott hat gesagt am Ende von dem ersten Kapitel, siehe, es war alles sehr gut. Und trotzdem hat Adam den Auftrag hier gekriegt, zu arbeiten. Die Menschen sollen die Erde bebauen und bewahren. Er soll sich die Erde nutzbar machen. Er soll das Bestmögliche aus der Erde herausholen. Und diesen Auftrag kriegen sie noch vor dem Sündenfall. Es gab weder Dornen, noch Unkraut, noch Disteln. Und dennoch wollte Gott den Menschen dazu gebrauchen, um selbst den perfekten Garten zu pflegen und nutzbar zu machen, damit der Mensch auch dadurch Gott ehrt. Gott hat Adam hier eine Aufgabe gegeben, die ihm Freude und Erfüllung gegeben hat. Gott hat Adam beauftragt zu arbeiten. Arbeiten an sich ist etwas Gutes, das Gott ehrt. Arbeiten ist keine Folge des Sündenfalls. Die Mühe bei der Arbeit, das ist eine Folge des Sündenfalls. Aber Arbeiten an sich ist ein Auftrag, den Gott noch vor dem Sündenfall gegeben hat. Und wir können uns das vielleicht kaum vorstellen, wie das ist, zu arbeiten und nicht frustriert zu sein. 5 Tage die Woche, die ganze Zeit Vollgas zu geben. Und einfach Spaß dabei zu haben. Ohne dass was schief läuft. Einfach, dass es gelingt. Einfach voller Freude zu arbeiten. Adam durfte das erleben. Der hat volle Freude gehabt, volle Erfüllung darin gefunden. Gott damit zu ehren. Er hat damit Gott reflektiert und repräsentiert. Das ist ein Beispiel davon, wie man sich die Erde untertan machen kann. Vielleicht taucht jetzt die Frage auf, okay, gut, was heißt es, sich die Tiere untertan zu machen oder über die Tiere zu herrschen? Schauen wir ein paar Verse weiter in Kapitel 2, Vers 19 bis 20a. Kapitel 2, 19 bis 20a. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Gott gibt hier Adam den Auftrag, jedem Tier einen Namen zu geben. Dafür hat Adam ziemlich viel Kreativität gebraucht. Er musste sich entscheiden, er brauchte Willenskraft und er brauchte den Verstand. Aber weil er ein Abbild Gottes gewesen ist, hat er genau diese Fähigkeiten gehabt. Adam hat sich die Tiere angeguckt und er hat sich ihnen Namen gegeben. Das war eine ganz praktische Konsequenz von Adam, über diese Tiere zu herrschen. Wir haben das in den ersten Schöpfungstagen gesehen, dass Gott immer wieder derjenige war, der verschiedenen Dingen einen Namen gegeben hat. Gott hat Tag und Nacht benannt. Gott hat Sonne, Mond und den Sternen einen Namen gegeben. Aber hier bekommt Adam jetzt den Auftrag, die geschaffene Tiervielfalt zu benennen. Und wie gesagt, es muss ein unfassbar großes Projekt gewesen sein. Die Erde und das Wasser, die wimmelt nur von verschiedenen Arten von Tieren. Und hier sitzen eine ganze Menge Eltern im Raum. Und jeder von euch hat sich schon mal die Frage gestellt, okay, gut, wie benenne ich mein Kind? Was für einen Namen gebe ich mein Kind? Und ich glaube, dass da ziemlich viel Zeit und Überlegung rein investiert werden können, um diesen Prozess zu einem Ergebnis zu bringen. Aber keiner hier hat so viele Kinder, wie es Tierarten auf der Erde gibt. Und Adam hatte eine ganze Menge zu tun. Aber es war genau diese praktische Konsequenz, was Gott ihm gegeben hat, zu herrschen. Und es fand in vollkommener Harmonie statt, weil es noch vor dem Sündenfall gewesen ist. Und deshalb können wir zusammenfassend sagen, Gott gibt unter seinem Segen den Auftrag an die Menschen, als ein Abbild Gottes, sich die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen. Adam führt genau diesen Befehl aus, er macht sich die Erde nutzbar, er bebaut sie und er gibt in seinem Fall den Tieren die Namen. Wie darf Herrschen heute für uns aussehen? Was bedeutet es für uns, zu herrschen? Wir haben uns schon vor Augen geführt, dass der Mensch, dass wir nach dem Sündenfall leben, und dass wir dennoch immer noch ein Abbild Gottes sind, auch wenn es beschädigt ist. Und dennoch sind wir immer noch ein Abbild Gottes, sowohl in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung untereinander und auch in der Beziehung zur Schöpfung. Und wir sehen auch oder haben gesehen, wie Gott den Auftrag an die Menschen nach dem Sündenfall wiederholt hat. Schlagt mit mir gerne 1. Mose 9, die Verse 2 bis 3 auf. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Gott wiederholt hier den Auftrag an Noah. Allerdings sehen wir hier schon eine Auswirkung der Sünde, weil die Beziehung zu den Tieren ist nicht mehr die gleiche. Die Beziehung zu den Tieren ist nicht mehr von Harmonie geprägt, sondern von Furcht und Schrecken. Und dennoch ist das Prinzip weiterhin erhalten, dass der Mensch in der Rangordnung über dem Tier steht und darf sie sogar nun essen. Trotz des Sündenfalls, unser Auftrag hat sich nicht geändert. Wir sind immer noch Abbilder Gottes. Es geht immer noch darum, Gott zu reflektieren und zu repräsentieren. Die Rangordnung ist immer noch die gleiche. Es ist härter geworden durch die Sünde. Es ist schweißtreibender, es ist frustrierender und trotzdem ist der Auftrag da, dass wir uns die Erde weiterhin nutzbar machen sollen. Gott hat uns diese Verantwortung und diese Verwalterschaft gegeben. Psalm 8, Vers 7 macht es deutlich, wo der Psalmist schreibt: Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt. Beim Herrschen dürfen wir alle unsere Kreativität, all unseren Verstand einsetzen und Dinge bauen, erschaffen oder kultivieren. Sprüche sagt es zum Beispiel: Wer seinen Acker bebaut, hat reichlich Brot. Wer aber unnützen Sachen nachläuft, der hat reichlich Not. Wir dürfen weiterhin tätig sein. Allein das Anbauen in der Schöpfung Gottes führt dazu, dass wir Brot essen können. Und wenn du vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr den Rasen säst, damit deine Kinder darauf spielen können, machst du dir die Erde nutzbar. Wenn du in deinem Gewächshaus Gurken, Tomaten oder Zucchini anpflanzt, machen wir uns die Erde nutzbar. Wir dürfen selbst die Entscheidung treffen, Wie viel mache ich? Welche Sorten benutze ich? Wo setze ich das hin? Und mit diesem Anbau von Obst, von Gemüse oder von Kräutern dürfen wir dem Nächsten dienen und Gott ehren. Wenn du vielleicht Rosen in deinem Garten pflanzt, darfst du dich daran erfreuen, darfst sie aber auch gerne abschneiden und deinem Partner schenken. Und er darf sich genauso daran erfreuen. Und ihr dürft gemeinsam Gott dankbar dafür sein. Wenn du einen Baum fällst, danach Holz spaltest, damit du damit heizen kannst, machst du dir die Erde nutzbar. Das, was Gott gegeben hat, dürfen wir uns nutzbar machen. Und selbst wenn wir mit Öl oder auch mit einer Wärmepumpe unser Haus beheizen, wir nutzen das, was Gott uns zur Verfügung stellt und machen uns die Erde nutzbar. Unser Jesus selbst war ein Zimmermann. Das Holz, was er geschaffen hat, hat er selbst verwendet. Er hat nützliche Dinge daraus gebaut. Es gibt noch einen weiteren Weg, wie sich die Erde wie der Mensch sich die Erde nutzbar machen kann. Das ist in den letzten Jahrhunderten immer populärer geworden. Menschen schauen sich Dinge beim Schöpfer ab. Es gibt dafür einen ganz eigenen Begriff, der nennt sich Bionik. Setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Und das ist das kreative Umsetzen von Ideen aus der Biologie in die Technik zu transferieren. Also sprich, man sieht ja das in der Natur, man analysiert das, beobachtet es immer weiter und versucht dann das nachzumachen, was Gott geschaffen hat. Wir können uns einfach mal ein paar Beispiele anschauen. Jeder von euch hatte vielleicht irgendwann mal schon, wenn er durch den Wald gelaufen ist, eine Klette am Fuß hängen, was irgendwie ziemlich nervig ist, weil man die nicht so leicht von der Kleidung wegbekommt. Aber ein Schweizer Ingenieur hat sich das angeguckt, hat das versucht nachzumachen. Und mittlerweile ist es kaum nicht wegzudenken, dass wir einen Klettverschluss haben. Überall, bei Schuhen, Kleidungsstücken, Blutdruckmanschetten, Babywindeln, Rucksäcken, Taschen, überall wird ein Klettverschluss verwendet. Das ist, sich die Erde nutzbar zu machen in allen möglichen Altersklassen. Andere Männer und Frauen haben sich Haie angeguckt, wie deren Oberfläche, wie deren Haut beschaffen ist. Das sind ganz, ganz dicht beieinander liegende Schuppen. Und durch diese Schuppen gehen so ganz, ganz scharfkantige kleine Rillen, die immer parallel zur Strömung ausgerichtet sind. Und die sorgen einfach dafür, dass weniger Widerstand da ist. Dass der Hai schneller schwimmen kann. Und es funktioniert nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft. Und genau das haben sich Ingenieure abgeguckt. Und damit werden Flugzeuge beklebt oder besprayt mit so einem ganz, ganz speziellen Lack, damit der Luftwiderstand und auch der Treibstoffverbrauch so gering wie möglich ist. Menschen machen sich die Erde nutzbar. Vielleicht hat auch jemand von euch Kleidungsstücke, die einen sogenannten Lotus-Effekt haben. Es bleibt kein Dreck dran kleben, der perlt einfach ab oder Wasser perlt einfach ab. Hat sich bei der indischen Lotusblume abgeguckt. Das sind so ganz, ganz kleine Noppen aus Pflanzenwachs und die sorgen dafür, dass der Dreck erst gar nicht an die Oberfläche kann. Und dann perlt es einfach ab und bleibt sauber, kann einfach gereinigt werden. Als letztes noch ein geniales Beispiel. Kennt alle den Eisbären? Heute ist es kalt, aber ein Eisbär friert nicht. Wie macht ihr das? In der Mitte des Eisbärhaares ist ein Zylinder, also ich zeige das jetzt müssen Sie in einer ziemlich vergrößerten Darstellung vorstellen, aber das Eisbärhaar hat einen Hohlraum innen drin und wenn jetzt die Sonne von oben reinkommt, reflektiert dieses Haar die ganze Zeit und gelangt damit an die Oberfläche von dem Eisbären und die Haut ist schwarz von dem Eisbären. Das heißt, durch dieses Haar geht es durch, wird reflektiert und geht dann auf die Haut oder Oberfläche von dem Eisbären und das absorbiert er und so speichert er Wärme. Textilforscher und Maschinenbauer haben sich das abgeguckt, haben so die Solarzellen entwickelt. So faszinierend und genial, oder? Und es ist nur so ein ganz kleiner Teilbereich. Wir könnten diese Liste hier ständig weiterführen und immer wieder neu staunen, wie Gott geschaffen hat und wie sich Menschen versuchen, das zu eigen zu machen oder zu nutzen zu machen. Wem haben wir das zu verdanken? Mutter Natur? Nee, ganz gewiss nicht. Es ist nicht Mutter Natur, die das entwickelt hat. Allein unserem weisen, dreieinen Gott, allein unserem mächtigen Gott, der das geschaffen hat, dem dürfen wir dafür dankbar sein. Parallel befinden wir uns in der Auslegungsserie über den Kolosserbrief und da schreibt Paulus an die Kolosser 1, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Dieser Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Christus ist derjenige, der das so genial geschaffen hat. Und Christus ist auch derjenige, der den Menschen diesen Verstand gegeben hat, das zu entdecken, Freude daran zu haben und auch anzuwenden, sich genauso die Erde nutzbar zu machen. Ganz am Anfang, direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose 4, lesen wir auch, dass es dort Menschen sehr schnell angefangen haben, diesen Befehl weiterhin auszuüben. Es gab Zeltbewohner, Herdenbesitzer, es gab Hafen- und Flötenspieler oder Bauer, es gab einen Meister aller Handwerke in Erz und Eisen. Ganz früh haben die Menschen genau das angefangen umzusetzen, was Gott gesagt hat. Sie haben die Erde sich nutzbar gemacht. Und wenn vielleicht nicht jeder von uns in irgendeine Kategorie passt oder ein Ingenieur ist oder ein Biologe, dürfen wir dennoch diesem Auftrag nachkommen in dem Bereich, wo wir stehen und wo wir dienen können. Wir dürfen Mehl verwenden, was aus Getreidekörnern verwendet würde. Wir dürfen Brot machen, wir dürfen Teig machen, wir dürfen leckere Dinge backen. Wir dürfen Wasser trinken, wir dürfen aus Holz, Stahl oder Stein etwas bauen. All das ist ein Element davon, sich die Erde untertan und nutzbar zu machen. Dabei gilt dieses oberste Prinzip aus 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, und es gehört dazu, tut alles zur Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wisst ihr, wir leben im Gegensatz zu Adam in einer gefallenen Welt und deswegen haben wir ständig damit zu kämpfen, mit der Sünde, die uns immer wieder davon abbringt, genau diese gottgegebenen Ressourcen gut und nützlich einzusetzen. Wir müssen uns immer wieder ausrichten an die Gebote, die uns Gott gibt, damit wir selbst die alltäglichsten Dinge zur Ehre Gottes tun. Es geht nicht darum, uns zu lieben, sondern es geht Gott zu lieben und dem Nächsten zu dienen. Es geht um seine Ehre, es geht nicht um unsere Ehre. Und Gott hat uns mit diesem Auftrag, den er uns gegeben hat, eine Verantwortung gegeben in der Verwalterschaft. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, diesem Auftrag nachzukommen. Und wenn wir Dinge wie Holz, Öl, Gas, Wasser und so weiter anwenden, dürfen wir damit nicht verschwenderisch oder selbstsüchtig umgehen. Weil es ist die eine Seite, auf der wir vom Pferd runterfallen können bei diesem Befehl. Nach, so nach dem Motto, okay, nach mir die Sintflut, das wird doch eh alles vergehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Denkweise nicht dem biblischen Prinzip und Auftrag der Verwalterschaft dieser Erde entspricht. Ja, wir wissen, dass Himmel und Erde einmal vergehen werden. Jesus selbst hat es gesagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 und Petrus bekräftigt es nachher auch in seinem zweiten Brief in Kapitel 3. Wir sind uns vollkommen dessen bewusst, dass die Erde nicht ewig existieren wird. Und dennoch existiert dieser Auftrag nach wie vor als Abbild Gottes, uns die Erde untertan zu machen und zu herrschen. Wir dürfen sie nutzen, aber Adam hat den Auftrag gekriegt, dass er die Erde oder den Garten bewahren soll. Und das impliziert, dass wir einfach gut damit umgehen, dass wir diese Ressourcen, die Gott uns gibt, gut verwalten. Wir werden einmal dafür Rechenschaft ablegen, warum wir als Menschen unsere Wälder, unsere Luft, unsere Flüsse selbstsüchtig verdreckt haben, einfach nur damit es uns irgendwie gut geht, weil wir nicht an den Nächsten denken. Das ist die eine Gefahr, die eine Seite, auf der wir vom Pferd runterfallen können, dass uns alles ziemlich egal ist, was mit der Schöpfung passiert. Die andere Seite, und diese wird aktuell immer deutlicher, ist, dass wir das von Gott Geschaffene anbeten. Wir beten das Geschaffene an und nicht den Schöpfer. Und auch durch die Sünde wird dieser Auftrag Gottes pervertiert. Das haben wir tagtäglich vor Augen. Paulus hat es bereits deutlich gemacht in Römer 1, Vers 25, wo er sagt, Römer 1, Vers 25, sie, die Menschen, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Immer mehr Menschen beten die Ressourcen an. Anstatt eine weise Verwalterschaft zu praktizieren, wird die Nutzung vieler Ressourcen einfach verboten. Die Menschen wollen sich die Erde ewig haltbar machen. Sie wollen sie versuchen zu reparieren. Und es stimmt, die Ressourcen sind auf unserer Erde begrenzt. Und ja, wir sollen damit verantwortungsbewusst umgehen. Aber es impliziert nicht, dass wir einfach alles verbieten, die zu nutzen. Weil es ist eine direkte Rebellion gegen den Befehl Gottes. Der Mensch erhebt sich in dem Moment, wo er das tut, über seinen Schöpfer, weil er meint, dass er es besser weiß als Gott. Und das nennt die Bibel Sünde. Und diese Anbetung der Schöpfung geht so weit, dass das Leben von Tieren besser geschützt wird als das von ungeborenen Menschen. Was für eine Pervertierung von Gottes Auftrag. Das kann uns ziemlich betroffen machen, wenn wir das Tag für Tag sehen, wie die Gesellschaft um uns herum mit Gottes Schöpfung umgeht. Und dennoch dürfen wir wissen, als seine Kinder, wie es wirklich zu gehen hat. Gott zeigt uns auf, wie wir herrschen sollen und gibt uns unter seinem Segen, unter seiner Gunst auch die Möglichkeit dazu. So können wir an der Stelle zusammenfassen: Der Mensch ist im Abbild Gottes erschaffen, um sich die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen. Der Mensch ist der von Gott eingesetzte König der Erde. Das heißt, auf der einen Seite verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen und auf der anderen Seite diese Ressourcen auch sinnvoll zu nutzen und sie nicht anzubeten. Das alles gehört dazu, Gottes Charakter wiederzuspiegeln und ihm die Ehre zu geben, zu was uns Christus fähig macht. Und Anthony Huckemer hat es in seinem Buch folgendermaßen beschrieben: Diese dritte Beziehung, in die der Mensch von Gott gestellt wurde, bedeutet, dass der Mensch zwar unter Gott steht, aber über der Natur als ihr Herrscher, als derjenige, der dazu berufen ist, ihre Schönheiten zu bewundern, ihre Geheimnisse zu entdecken und ihre Ressourcen zu verwalten. Wir müssen uns darum bemühen, die Erde und alles, was auf ihr ist, zu bewahren und alles zu fördern, was ihre Nützlichkeit und Schönheit zur Ehre Gottes bewahrt. Es geht einfach darum, dass wir das, was Gott uns gibt, dass wir das bewundern, dass wir versuchen, diese Geheimnisse zu entdecken, dass wir die Ressourcen verwalten und dass wir all das zur Ehre Gottes tun. Und herrschen und sich die Erde untertan machen, das wird immer ein Balanceakt sein zwischen Verwerfung der Schöpfung und Anbetung des Geschöpfs. Das ist ein Spannungsfeld, mit dem wir tagtäglich zu kämpfen haben. Aber liebe Geschwister, ich will uns Mut machen, weil dieses Spannungsfeld, das wird einmal aufgelöst. In der Ewigkeit bei Gott wird der Mensch diesen Auftrag, den er vor dem Sündenfall bekommen hat, wieder zu 100% erfüllen, ohne von der Sünde umgeben zu sein. In der Ewigkeit dürfen wir einmal wieder vollkommen befreit und genau so herrschen, wie Gott sich das vorgestellt hat, ohne von der Sünde eingeschränkt zu sein. Schlagt mit mir gerne Offenbarung 22, die Verse 3 bis 5 auf. Offenbarung 22, die Verse 3 bis 5. Und es wird kein Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein, und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchtes noch des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus, der zweite Adam, hat genau das möglich gemacht. Durch sein Erlösungswerk am Kreuz haben wir diese Hoffnung und diese Perspektive, dass wir einmal in Ewigkeit herrschen werden. In einer Vollkommenheit, wie genau so, wie Gott sich das vorgesehen hat. Die Arbeit hier auf der Erde, die ist hart, die ist frustrierend. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo wir uns daran freuen dürfen, diesem Befehl Gottes nachzukommen. Wir dürfen nach und nach mehr verstehen, wie wir durch die Umgestaltung in Christus sein Ebenbild, das ist, wie man diesen Auftrag umsetzt. Und dennoch dürfen wir zuversichtlich sein und diese Hoffnung haben, dass es einmal genau so sein wird, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Auf einer neuen Erde werden die Erlösten herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung, an die wir uns klammern dürfen. Was für ein Trost, den wir durch Christus haben dürfen. Und das wiederum darf uns Mut, das darf uns Hoffnung und Freude geben, dieses Spannungsfeld zu leben. Wir wissen, dass es ein Ende haben wird. Dieses Spannungsfeld auf dieser gottlosen Erde, in dieser gottlosen Gesellschaft, um uns herum zu leben und dennoch alles daran zu setzen, Gottes Gehorsam oder Gott gehorsam zu sein. Weil das ehrt ihn. Das repräsentiert ihn und das reflektiert ihn. Das bedeutet es, als Gottes Abbild zu herrschen. Und wieder zurück zum Text zu kommen, springen wir von der Zukunft wieder ganz am Anfang, zu 1. Mose 1, Vers 1. Wir wollen uns nun in den letzten Minuten mit dem zweiten Teil des Textes beschäftigen. Zweiter Gliederungspunkt lautet: Du bist Gottes Abbild, um zu genießen. Schlag mit mir gerne wieder 1. Mose 1 auf und wir lesen nochmal die Verse 29 bis 31. 1. Mose 1, die Verse 29 bis 31. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allen, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Dieser Text enthält keine konkreten Anordnungen, keine direkten Befehle, wie wir das gerade eben gesehen haben beim Herrschen. Aber trotzdem macht dieser Text sehr deutlich, dass Gott Nahrung geschaffen hat, damit Menschen sich daran erfreuen dürfen. Gott hat Früchte, Kräuter auf der ganzen Erdoberfläche dafür geschaffen, damit Menschen diese genießen dürfen. Ich glaube kaum, dass wir uns das im Ansatz irgendwie vorstellen können, wie lecker das im Garten Eden gewesen sein muss. Alles war also eben von Gott erschaffen worden. Wir wissen nicht, was die alles damals genau gehabt haben. Aber wenn wir uns vielleicht mal das kurz vor Augen führen, wie es sein musste, vollkommen leckere Früchte wie Mangos, Trauben, Äpfel, Erdbeeren, Gurken, alles so richtig saftig und lecker, wie Gott es geschaffen hat. Und Gott hat gesagt, das habe ich gegeben, damit ihr das genießen dürft. Sowohl der Mensch an erster Stelle, aber auch das Tier darf sich davon ernähren. Und wisst ihr, Gott hat es nicht so gemacht, dass er nur eine Apfelsorte oder nur eine Tomatensorte geschaffen hat. Gott hat aber tausende von Obst- und Gemüsesorten geschaffen, verschiedene Kräuter. All das durch sein mächtiges Wort am dritten Tag, die unfassbar lecker sind, die nicht nur lecker sind, sondern die auch noch lecker aussehen. Wenn wir das nur sehen, dann läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Und wir dürfen wissen, Gott ist der Geber, der diese gute Gaben gegeben hat, damit wir diese zu seiner Ehre genießen dürfen. Weil Gott hat in Vers 31 gesagt, und siehe, es war sehr gut. Gott hat auf seine ganze Schöpfung geguckt, die mit der Erschaffung des Menschen vollständig wurde und hat sie als sehr gut bewertet. Leider ist auch hier so, dass wir nach dem Sündenfall leben und es auch die Nahrung auf eine gewisse Art und Weise verunreinigt wurde. Wir sind uns dessen bewusst, dass nicht mehr alles so perfekt ist. Und dennoch dürfen wir genießen. Trotz der gefallenen Welt, trotz der Sünde haben wir immer noch eine riesige Vielfalt an Früchten, an Gemüsen, an Kräutern. Und auch hier, es macht uns einfach Freude, diese Dinge zusammen zu mixen, nach Rezept oder nach freier Schnauze, leckeres Essen zu machen und einfach zu genießen. Und Gott dafür dankbar zu sein, weil Gott uns das gegeben hat. Und auch hier wieder, der Herr Jesus hat es auch gemacht. Er hat bei einer Hochzeit Wasser zu Wein verwandelt. Nach seiner Auferstehung hat er seinen erschöpften und völlig entmutigten Jüngern ein leckeres Frühstück zubereitet. Wir dürfen genießen und Gott dafür danken, weil er der Geber ist. Wir haben es vor 2 Wochen anhand von Psalm 100 gesehen, dass Dankbarkeit eine Grundhaltung eines Christen sein soll. Und deshalb danken wir Gott auch beispielsweise im Tischgebet dafür, dass er der Geber dieser guten Gaben ist, der es uns so reichlich und vielfältig gibt. Und Psalm 104 beschreibt es in den Versen 14 bis 15 folgendermaßen: Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Gott hat uns Nahrung zur Freude und zur Stärkung gegeben. Wir dürfen Dinge genießen und uns daran erfreuen und ihm dafür dankbar sein, weil er es uns gegeben hat. Du bist Gottes Abbild, um zu herrschen und zu genießen. Auf der einen Seite Verantwortung, auf der anderen Seite Privileg. Wir durften in den letzten Wochen sehen, dass der Mensch im Abbild Gottes geschaffen ist. Dieses Abbild steht in 3 verschiedenen Beziehungen. Einmal in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, in der Beziehung der Menschen untereinander, aber auch in der Beziehung von Mensch zur Schöpfung. Wir haben gesehen, dass der Mensch dazu geschaffen ist, Leben zu erhalten und über die Erde und auch über die Tiere als von Gott eingesetzter König zu herrschen. Ich möchte uns einfach ermutigen, diesem Auftrag nachzukommen, indem wir uns die Erde nutzbar machen, indem wir uns die Ressourcen, die wir haben, gut und sinnvoll verwalten und zu seiner Ehre einsetzen, weil das ehrt Gott und macht auch uns selbst Freude. Wir haben auch eben gesehen, dass die von Gott geschaffenen Dinge wir genießen und auch ihm dankbar dafür sein dürfen. Dürft es gleich ganz praktisch ausleben, wenn ihr beim Stehkaffee seid. Einfach die Dinge in die Hand nehmen und genießen, weil es Gott ehrt. Wir durften aber auch in die Zukunft blicken und feststellen, dass wir in der Ewigkeit diesem Auftrag, den Gott gegeben hat, wieder in Vollkommenheit nachkommen werden. Und das darf uns Hoffnung, Trost, Freude und Mut geben, in diesem Spannungsfeld zu leben. Nicht zu herrschen wie die blutrünstigen Tyranne, Männer, die nur darauf fokussiert waren, Macht zu haben und andere Menschen zu töten, sondern so zu herrschen und so zu verwalten und so zu genießen, wie Gott es geboten hat, wie Gott sich das gedacht hat, damit er dadurch geehrt wird. Amen. Lasst uns aufstehen und ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Wir danken uns für den Bericht, den Mose niedergeschrieben hat, den du uns hinterlassen hast, damit wir wissen dürfen, wozu wir existieren, zu was für einem Zweck du uns geschaffen hast. Und ja, wir durften sehen, dass wir als dein Abbild geschaffen sind, dass du uns Persönlichkeit, einen Wert, dass du uns Eigenschaften gegeben hast, dass du uns in Beziehungen gesteckt hast, die wir ausleben dürfen, ganz besonders auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir dürfen dir aber auch sehen, dass du uns geschaffen hast, um über die Erde zu herrschen und sich die Erde untertan zu machen und nutzbar zu machen. Danke dafür, dass wir das tun dürfen, dass du uns diese Verantwortung auf der einen Seite und das Privileg auf der anderen Seite gegeben hast. Und so möchte ich beten um Gnade für jeden, der hier ist, dass wir diesem Befehl hinterherkommen, den du uns gegeben hast, dass wir dieses Spannungsfeld leben, dass du uns bewahrst vor Sünde, dass wir immer wieder uns ausrichten an dir, an deinem Wort, du, der das uns alles gegeben hast, du, der uns auch dazu befähigt, diesen Auftrag umzusetzen, schenk du viel Gnade und Freude dabei. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.